Bevor wir gleich auf die Predigt hören, lese ich uns einen Text aus Matthäus 17. Den findet ihr auch auf euren Zetteln abgedruckt, die Verse 14 bis 20. Überschrieben ist der Text mit mangelndes Vertrauen. Als sie zu der Volksmenge zurückkehrten, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er leidet an Epilepsie und hat so furchtbare Anfälle, dass er oft ins Feuer oder auch ins Wasser fällt. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht heilen. Da sagte Jesus: Was seid ihr doch für eine verkehrte Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her. Jesus sprach ein Machtwort zu dem bösen Geist, der den Jungen in seiner Gewalt hatte, und er verließ ihn. Der Junge war von da an gesund. Später kamen die Jünger allein zu Jesus und fragten ihn: Warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Weil ihr Gott nicht genug vertraut, sagte Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen auch nur so groß wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen: Geh von hier nach dort. Und er wird es tun. Dann wird euch nichts mehr unmöglich sein.
Mich hat dieses Bibelwort immer wieder bewegt, weil ich dachte: Wie kann denn das sein? Was ist denn damit gemeint? Ich bete und Berge bewegen sich. Und in dem Vers 20 dieses Verses lesen wir ja vom Glauben. Und Martin Luther hat das übersetzt: Wegen eures Kleinglaubens konntet ihr nichts ausrichten. Bei Kleinglauben denken wir an klein und wir denken natürlicherweise auch an groß. Und entsprechend sind wir ganz bei uns, mein kleiner Glaube. Aber ist das in diesem Text tatsächlich gemeint? Geht es darum, dass unser Glaube ganz klein ist und wenn der klein ist, kann Gott nichts tun? Und wenn er dann mittelgroß ist, kann Gott ein bisschen tun? Und wenn er ganz groß ist, unser Glaube, dann kann Gott ganz viel tun? Ist es möglich, dass Gott in seinem Handeln quasi von uns abhängig sind und wir die sind, die, wie es manchmal gesagt wird, Gottes Arm bewegen? Ich finde das ein ziemlich überforderndes Bild, dass es an mir hängen soll, Gottes Arm zu bewegen. Wie ist es zu verstehen? Ich glaube, dass die gute Nachricht, die wir gerade hörten, die gute Nachricht Bibel, ganz gut übersetzt, weil es da heißt: Nicht wegen eures Kleinglaubens, sondern weil ihr Gott nicht genug vertraut. Die Betonung liegt also auf der Wirkmacht Gottes und seiner Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten Gottes, die hatten die Jünger aus den Augen verloren. Wir bewegen den Arm Gottes. Darin kann man sich mächtig fühlen. Man kann sich darin auch sehr wichtig vorkommen. Auch mächtig wichtig. Aber sollten die Wirkungen Gottes wirklich in unserer Hand liegen? Vielleicht ist es dir schon einmal so gegangen, dass du gedacht hast: Also die Kraft Gottes hängt von mir ab. Ich erfülle quasi seine Batterien mit Energie durch viel Glaube, wenig Glaube oder gar kein Glauben. Und wenn ich gar keinen Glauben habe, ist Gottes Batterie auch leer. Wir lesen in der Bibel sehr deutlich, dass Gott seine Ehre niemand anderem lässt. Gott möchte, dass wir ihn ehren für sein Tun in dieser Welt. Es geht nicht darum, die Ehre auf unsere Mühlen zu leiten. Aus der Kraft und Liebe Gottes zu dem Menschen und aus seiner Liebe zu seiner Schöpfung, aus der Kraft und Liebe Jesu zu den Kindern, zu den Kranken, zu den Armen, also zu den Geringsten, geschieht Veränderung. Seine Liebe ist es, die Veränderung bewirkt. Seine Kraft ist es, die Veränderung bewirkt. Weil ihr Gott nicht genug vertraut. Es ist keine menschliche Möglichkeit oder Unmöglichkeit, die hier beschrieben wird, sondern es behindert Gottes Werk in der Welt, wenn wir statt von ihm alles erwarten, von uns erwarten. Weshalb vermochten wir es nicht, fragten die Jünger Jesus. Eben, weil sie das Vermögen zu heilen bei sich suchten und nicht bei Gott. In der parallelen Überlieferung bei Markus endet der Bericht so, dass Jesus antwortet, diese Art geht nur aus durch Beten. Also dadurch, dass ihr euch an den wendet, der die Macht hat, die ihr nicht habt. Indem ihr alles von ihm, von Jesus, vom Vater erwartet und nicht mehr in eurer eigenen Vollmacht sucht. Diese Art geht nur aus durch Beten. Und in den Fußnoten der Textüberlieferung steht in manchen Übersetzungen auch noch durch Fasten und Beten. Das ist die einzig gültige Adresse, um die es geht. Veränderung, echten geistlichen Aufbruch, den vermag nur Gott selbst zu geben. Und als Gemeinde sind wir unterwegs, weil wir uns nach solchem Aufbruch aus der Kraft Gottes heraus sehnen, weil wir uns danach ausstrecken, weil wir verstanden haben, es sind nicht wir, die den Arm Gottes bewegen, durch unsere Kraft, durch unser Vermögen, sondern es ist Gott selbst, der uns anschaut und sagt, ich möchte so gerne euch helfen in eurer Schwachheit. Wie es weitergeht mit diesem wichtigen Thema des Aufbruchs, hören wir nach dem nächsten Lied. Den zweiten Bibeltext, den ihr auf eurem Manuskript findet, den finden wir in Lukas 12, 35 bis 40 und den lese ich jetzt einmal vor. Haltet euch bereit und lasst eure Lampen nicht verlöschen, sagt Jesus. Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selber bedienen. Vielleicht kommt er erst um Mitternacht oder sogar noch später. Freude ohne Ende ist ihnen gewiss, wenn er sie dann wachend antrifft. Macht euch das eine klar. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, würde er den Einbruch verhindern. So müsst auch ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Heinz, wie möchtest du denn einmal sterben, fragt die Lehrerin in der Schulklasse. Wie mein Opa Wilhelm, der ist friedlich eingeschlafen. Ja, sagt die Lehrerin, das ist ein schöner Tod. Und sag mal, Heinz, wie willst du denn nicht sterben? Wie Onkel Max und Tante Elfi. Wie sind denn dein Onkel und deine Tante gestorben? Sie saßen in Opa Wilhelms Auto, als er eingeschlafen ist. So kann es einem gehen, wenn man einschläft. Also lasst uns wach sein. Packt uns schwere Müdigkeit, das kennen Autofahrer, ist es schwierig, die Augen aufzuhalten. Vom Schlaf übermannt ist der ein und andere schon am Steuer eingenickt und hat dadurch sein Eigenleben gefährdet und auch das andere. Und deswegen ist es toll, auf längeren Fahrten Beifahrer zu haben, solche, die einen ansprechen, die mit einem reden, die das Gehirn in Gang bringen durch Überlegungen, dadurch bleiben wir wach. Also lasst auch uns als Gemeinde miteinander im Gespräch sein, im Gespräch über unseren Glauben, über das, was er uns bedeutet, was wir für Jesus empfinden und was wir mit ihm erfahren und erleben. So bleiben wir wach. Und dieses Ziel, wach zu bleiben, verfolgte auch unsere Gemeindeumfrage, die wir ja in der Gemeinde gestartet haben und an der sich so viele, 180 von euch beteiligt haben und haben Rückmeldung gegeben und uns gesagt, was gefragt wurde. So bleiben wir wach, dass wir einander zuhören und auch diese Umfrage dient genau dazu, hinzuhören, zu hören, wahrzunehmen. Was sind denn die Gedanken, was sind die Empfindungen, die Erwartungen, die Hoffnungen, die wir in unserer Gemeinschaft tragen und die uns miteinander verbinden? Hören wir also einander zu, geben wir aufeinander Acht, damit keiner in Gefahr gerät, einzuschlafen. Christus ruft uns zu, Vers 35, haltet euch bereit, lasst eure Lampen nicht verlöschen. Wir werden erinnert, euer Licht soll leuchten. Und das ist ja unsere Gemeindevision, ein Licht in Dortmund. Lasst euer Licht leuchten, stellt es nicht unter den Scheffel, macht euch nicht selbst klein, versteckt euch nicht. Dazu sind wir in die Lebensgemeinschaft mit Christus gestellt. Aber das Licht, unser Licht brennt nicht selbstverständlich. Wie bleiben wir wach? Nicht durch uns kann geistliche Veränderung geschehen. Und damit sind wir beim eben gehörten Lesungstext, die eine innere Verbindung zueinander haben. Nicht durch uns kann geistliche Veränderung geschehen, geistlicher Aufbruch. Nicht in eurer Macht und Kraft steht es zu heilen, Wunder zu wirken oder dem Berg zu sagen, versetze dich. Sondern es geht um die Kraft Gottes, um seine Wirkmächtigkeit. Und dafür, ihr Lieben, dafür gilt es, wach zu sein. Ihn bitten, Jesus bitten, mehr von ihm zu empfangen. Entschließe dich, achtsam Aufmerksamkeit durch deinen Alltag zu gehen. Übe dich darin, in jeder Begegnung, in die du unverhofft gerätst oder auch planvoll, mit Jesus zu rechnen. Das ist eine Übung, auf die sich jeder von uns täglich und ständig einlassen kann. Gottes Gegenwart gegenwärtig zu sein, mit ihm zu rechnen, mit seiner Kraft die Situationen, in die du gestellt wirst, zu gestalten. Das kann das schwierige Gespräch sein mit dem Kollegen auf der Arbeit. Das kann aber auch die häusliche Auseinandersetzung mit den Kindern sein. Das kann das Paargespräch sein. Das kann dein Verhalten im Supermarkt sein. Dein Redebeitrag in der Kneipe. Ganz egal, wo du dich aufhältst, dein Licht leuchtet ja immer. Es ist ja nicht so, dass wir als Christ mal das Licht anstecken, dann machen wir es wieder aus und am Sonntag machen wir es wieder an. Das ist auf jeden Fall nicht die Vorstellung Jesu, die er zu unserem Leben hat. Lasst euer Licht immer leuchten, denn ihr wisst ja nicht, wann der Herr zurückkommt. Dies zu erfahren, die Gegenwart Jesu in unserem Leben, werden wir erbitten. Wir werden deswegen beten. Das zu erfahren, werden wir vielleicht auch fasten. Damit beginnt es nämlich, darin besteht es, wenn du mehr von Jesus erfahren willst, dass du, Vers 36, wartest. Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Warten ist was anderes als befehlen. Warten ist etwas anderes als, jetzt hast du hier zu sein, zu sagen. Warten ist ein Ausdruck der Abhängigkeit. Dass du wartest, bereit bist, wach bist, aufgeweckt in all deiner Abhängigkeit von Jesus und dieser Abhängigkeit bewusst zu sein, darum geht's. Und zugleich zum eigenen Tun und Handeln entschieden bereit. Hingabe an Jesus bedeutet nicht, dass du alle deine Viere von dir streckst und sagst, ich warte jetzt auf Jesus, Besonderes in meinem Leben tut. Ich warte darauf, dass irgendetwas geschieht und ich dann schlagartig erkenne, was ich zu tun habe, wie und wann und wo. Sondern darin besteht es, dass du gegenwärtig bist des Gedankens, dass Jesus schon da ist, in dir, in deinem Leben und dass du durchaus frei bist zu entscheiden. Streck nicht alle Viere von dir und überlasse dann alles Jesus. In dem Sinne, ich lasse mein Leben ganz und gar von Jesus bestimmen und deswegen brauche ich selber irgendwie nichts tun. Das ist, ihr Lieben, nicht Hingabe an Jesus, sondern das ist geistliche Trägheit. Wach bist du im eigenen Handeln. Wer wach ist, handelt. Der Schlafende handelt nicht. Wach bist du im eigenen Handeln, in deiner Verantwortung, die du für dein Tun und für deine Entscheidungen übernimmst. Und hab keine Angst davor, sondern entscheide dich im Namen Jesu. Dann gibt es durchaus immer wieder auch einmal Dinge, die wir nachkorrigieren müssen in unserem Leben. Aber bitte hab keine Angst vor eigenen Entscheidungen, sondern fasse Glauben und sag, Jesus mit dir. Ich weiß nicht 100%, wo dieser Weg hinführt oder jener. Aber mit dir will ich den ersten Schritt auf diesem Weg tun und dann sehen, wie es geht. Es gibt ein Einschlafen des Glaubens bei vollem Bewusstsein der Existenz Gottes. Die wenigsten Christen oder gar kein Christ zweifelt an der Existenz Gottes. Das ist uns völlig klar. Und dennoch können wir offensichtlich eingeschlafen sein. Jesus spricht an anderer Stelle derart darüber, dass er sagt, vergrabe nicht das dir gegebene Pfund. Also die Möglichkeiten, die Gaben, die dir gegeben sind, die natürlichen und die geistlichen, die setze ein, vergrab das Pfund nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit den kleinen Gurken am eigenen Glaubensbaum, ich spreche im Bild, nicht einverstanden sind. Ach, an meinem Leben kann man, von mir kann man nur so kleine Früchte pflücken, sagst du dann. Und weil die dicken Früchte nicht an dir hängen, an deinem Lebensbaum, bist du unzufrieden mit dir und deinem geistlichen Leben und irgendwie auch mit Jesus. Du willst die fetten, dicken Früchte an dir finden, die prallen Mangos oder was weiß ich. Aber ihr Lieben, da hilft alles Umgraben des Lebensbaumes nicht. Sondern ich glaube, dass Jesus dich anschaut und mein Leben anschaut und sagt, an deinem Lebensbaum als Christ hängen Früchte, denn dein Licht leuchtet schon. Mach mir also bitte keine Vorwürfe, sagt Gott, darüber, was ich an dir wachsen lasse. Und erzähl mir bitte nicht, ich fange dann im Glauben an zu leben, wenn da die Riesendolden hängen. Du lebst jetzt. Und geistlich wächst du, indem du jetzt das tust, was dir jetzt gegeben ist. Ich weiß nicht, welche Früchte Gott für dein Leben vorgesehen hat, dass sie an deinem Lebensbaum wachsen. Aber ich bin gewiss, weil es die Bibel sagt, dass da Frucht ist. Und ich glaube, dass es ein Wachstumshemmnis ist, mit unseren bescheidenen Früchten zu hadern, weil wir uns immer nach den supergroßen Dingen aussehen. Aber das Leben mit Jesus ist einfach und praktisch und ganz konkret. Du kannst, wenn du nachher hier rausgehst, Menschen ansprechen und sagen, schön, dass du da bist. Du kannst auch an ihnen vorbeigehen. Du kannst auf irgendetwas, was in dieser Gemeinde gut funktioniert, hingehen und sagen, Dankeschön, hat mich gefreut. Du kannst aber auch bei irgendetwas, was nicht gelingt, hingehen und sagen, wie kann denn sowas passieren? Es liegt an dir, welche Frucht dein Baum trägt. Und das freundliche Wort mag eine kleine Frucht sein, aber es ist eine große Wirkung. Gott hat dich in seinen Garten gesetzt, damit du Frucht trägst, damit dein Licht leuchtet. Und die Größe der Flamme ist nicht entscheidend, sondern dass das Licht brennt. Schreibe dem Gärtner nicht vor, was an dir wachsen soll. Und mach Jesus keine Vorschriften darüber, wie groß die Flamme deines Lebens leuchtet in dieser Welt. Petrus fragt, das ist hier nicht mehr auf unserem Zettel, Vers 41, Petrus fragte nach dieser Rede Jesus, Herr, bezieht sich der Vergleich mit dem Hausherrn auf alle oder nur auf uns Apostel? Mit unserem Text werden wir sagen, er bezieht sich nicht nur auf die Apostel, die natürlich in der Gemeinde Leitung ausübten, Lehrverantwortung hatten und auch den Weckdienst auszurichten hatten. Aber der Glaube hängt eben nicht nur an den Leitenden einer Gemeinde, nicht nur an deinem Hauskreisleiter, hängt auch nicht nur an den Ältesten oder an den Diakonatsleitern oder wer sonst auch immer hier eine Leitungsaufgabe in dieser Gemeinde ausübt. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, weil der mir nicht gibt, was ich brauche, wachse ich nicht. Weil die so schläfrig sind, schlafe ich halt auch. Gilt das, fragt Petrus, für alle oder nur für uns Apostel? Und mit unserem Text werden wir eindeutig sagen, nicht nur die Apostel hat Jesus im Blick, sondern jeden Einzelnen, jeder Einzelne, jeden, der Jesus nachfolgt. Jedes Gemeindeglied an seinem Platz mit den unterschiedlichen Gaben, mit der unterschiedlichen Frucht, mit deiner Beauftragung. Der gehörte Lesungstext aus Matthäus 17, ich sprach schon darüber, unterstreicht das. Geistliches Wachstum und liebevolles Leben sind untrennbar miteinander verknüpft. Unsere Auswertung hat ergeben, die Auswertung, von der ich eben sprach, hat ergeben, dass wir einen, wie man das sagt, geringen Liebesquotienten haben. Also viele in der Gemeinde sagen, hier ist wenig Liebe. Ich frage euch, warum ist hier wenig Liebe? Wer hat's denn verbrochen? Bitteschön, wenn hier wenig Liebe ist, dann lieb. Das ist deine Frucht, das ist dein Licht, deine Tat. Ich kann mich hier nicht hinter den Pfosten stellen und sagen, sollen mal andere machen. Komm raus aus deiner Ecke und versäum dein geistliches Leben nicht, indem du erwartest, dass andere dich geistlich ernähren. Das ist deine Verantwortung. Unsere Verantwortung ist es, die Wiese zu bereiten und das Kraut auf der Wiese wachsen zu lassen. Und wenn ihr sagt, das braucht ein bisschen Dünger, dann ist das okay. Aber fressen, Entschuldigung, muss schon jeder selbst. Und das gilt für die Gottesdienste, das gilt für eure Hauskreisgruppen, das gilt für alle Kleingruppen, das gilt für den Crossover, das gilt für den Teamkreis, das gilt für jedes geistliche Leben ganz grundsätzlich. Lasst euer Licht leuchten. Nachfolge Jesu ist eine persönliche, eine eigenverantwortliche Sache. Du magst dazu Ermutigung brauchen oder auch Ermahnung. Jemand anders braucht Ansporn und wieder andere Zurechtweisung. Wir brauchen die Lehre, wir brauchen Motivation, wir brauchen auch Teams. Nur seine eigene Lampe leuchten lassen ist Sache dessen, der sie trägt. Aufmerksam, wachsam für Gottes Wirken im eigenen Leben und Umfeld sein, das kannst du nur persönlich für dich. Der Glaube an Jesus ist eigenverantwortliche Sache, tatsächlich. Wir sind es in unserem Leben, auf jeden Fall in unserer Gesellschaft gewohnt, dass uns vieles nachgetragen wird. Aber für dein geistliches Leben ruft Jesus dich persönlich an. Aufgewacht, ruft er. Aufgewacht. Seid bereit. Wachen und schlafen ist etwas ganz Persönliches. Meine Mutter sagte früher, als ich ein Kind war und es stand irgendeine Feier an, dann sagte meine Mutter, da war ich so klein, da sagte sie, jetzt musst du vorschlafen. Da musste ich früher ins Bett, um vorzuschlafen. Ja, habt ihr vielleicht auch gehört. Vorschlafen, das geht überhaupt nicht. Vorschlafen kann man nicht. Haben wir trotzdem immer gemacht. Vorschlafen. Nein, wachen und schlafen kann nur jeder persönlich für sich und vorschlafen gilt nicht. Jetzt sind wir wach. Du kannst nicht vorschlafen für morgen. Oder vorwachen für morgen. Jetzt ist der Augenblick. Jetzt ist die hochwillkommene Zeit deines Lebens, deines Handelns. So ist jeder ein Licht, ein ganz persönliches. Und du kannst auch nicht für einen anderen dich ausruhen und für einen anderen schlafen und für einen anderen wachen. Das ist nun mal was ganz Persönliches. Jedes Licht, und das ist die Botschaft darin, ist einmalig. Und deswegen ist dieses Licht auch einmalig wertvoll. Niemand kann für einen anderen leuchten. So wie eine Kerze nicht den Schein von zweien geben kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass du leuchtest, aber es ist nicht das Außergewöhnliche, sondern es ist die Verheißung jeden neuen Tages. Und es kann deine Erwartung an jeden neuen Tag sein und deine Bereitschaft erfordert es auf jeden Fall. Also versprechen wir einander, wach zu bleiben. Das wäre doch mal was, dass wir einander versprechen, wach zu bleiben. Dass wir also nicht darüber ein Urteil fällen, ist der wach oder schläft der, oder ist er schon aufgewacht oder hat er völlig verpennt, sondern dass jeder für sich mal wacht und wir einander dazu ermutigen. Das Ziel Jesu mit uns ist eine geistliche Einheit, die von Menschen, die füreinander Wertvolles im Herzen tragen und füreinander Gutes anstreben. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die zunächst und allererst das Gute über den anderen denkt und nicht den Verrat wittert oder die Geheimniskrämerei oder sonst was. Wollt ihr liebevoll leben, dann ändert euer Denken in dieser Hinsicht. Dann begrabe das Misstrauen. Eine Gemeinschaft, in der wir uns für andere Menschen einsetzen, einander ermutigen, daran hat Jesus gefallen. Denn er ist der, der nach allen schaut, der nach dir schaut, der nach mir schaut, der nach uns sieht, wenn wir zurückbleiben. Und du kennst das Gefühl und das Erleben genauso wie ich, zurückzubleiben. Das ist wie auf einer Wanderung, wenn man müde wird und man hängt sich so von der Gruppe ab und hinten sind auch noch irgendwelche. Und da sagt Jesus nicht, na prima, abgehängt, Rest der Kompanie weiter nach vorn. Sondern er ist wirklich einer, der dich sucht, der die Zurückbleibenden nach allen sucht. Aber niemand, der zu Jesus gehört, ist nur Zuschauer. Die Tür, ich schließe, an die Jesus bei seiner Heimkehr klopft, in diesem Gleichnis, das er ausführt. Die Tür, an die Jesus, der Bräutigam, bei seiner Heimkehr klopft, ist eine Haustür. Und an dieser Haustür steht dein Namensschild. Die Tür, an die Jesus klopft, an dieser Tür steht dein Namensschild. Und du wirst dich freuen, wenn der Herr dich bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Wach und dienstbereit, weil dein Licht leuchtet. Und je mehr davon, desto besser. Denn umso heller ist der Schein in unserer Mitte und umso heller der Schein in diese Welt hinein. Jedes einzelne Kerzenlicht ist klein und gering. Aber viele Kerzen, viele einzelne Lichter haben eine gewaltige Stahlkraft. Von solcher Gemeinde träume ich.